Letztes Wochenende war ich ja in Libanon zur Hochzeit von Peter Vakas mit seiner Braut Tamara. Und sie sind jetzt in den Flitterwochen, aber kommen schon diese Woche wieder und werden Freitag dann dabei sein. Es war mir eine große Ehre, Teil eurer Familie zu sein, Familie Vakas. Es war mir große Ehre, ein bisschen mehr in die arabisch-christliche Kultur einzutauchen. Also die Hochzeit hat 3 Tage gedauert. Ich glaube, wir haben nichts von Feiern verstanden hier in Deutschland. Also wenn ihr einmal da gewesen seid, die ersten 2 Tage mit Familie und am 3. Tag sollte die Trauung stattfinden. Und ich dachte, okay, das ist dann so, dann klingt das so aus, ne, mit der Trauung. Aber danach fing es erst richtig an, nach der Trauung, die Feier. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und das ist normal, ne? Ja, das ist normal. Wir müssen wieder feiern lernen. Oh Mann, gerade jetzt, nachdem so das Infektionsgeschehen langsam abklingt, wir in die wärmere Jahreszeit reinkommen. Es ist Zeit, dass wir hier wieder alle zusammenkommen. Es ist schön, euch so richtig zu sehen. Also viele habe ich schon vergessen, wie ihr aussieht, jetzt so ohne Maske. Das ist schön, das ist sehr freiwillig, ne? Und wir haben auch genug Platz hier und wird auch gelüftet und so weiter. Und ja, wir werden am Freitag dann unser Karfreitag-Abendmahls-Gottesdienst feiern. Seid unbedingt dabei und dann Ostern. Ach, ich freue mich, alle wiederzusehen. Gut, so viel der Vorrede. Jetzt will ich zu dem Eigentlichen kommen, zu der Predigt. Ich möchte anknüpfen an meine letzten 2 Predigten. Wir haben so eine Predigtserie über die Wiederkunft Jesu und habe dann einmal gesprochen über das Thema mit Jesus durch die Endzeit. Wir leben ganz sicher in der Endzeit. Die Endzeit dauert schon länger an, aber wir merken auch anhand der Ereignisse, wie so Geburtswehen, die immer häufiger werden. Und Jesus kommt bald wieder, das glaube ich. Dann habe ich gesprochen über Entrückung und Wiederkunft, auch ein spannendes Thema. Auch theologisch gibt es da unterschiedliche Ansichten. Aber darauf kommt es gar nicht an. Es kommt darauf an, dass Jesus wiederkommt. Und dass es eine Entrückung geben wird und dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird und dass wir beim Herrn sein werden für immer und ewig. Aber was kommt danach? Danach kommt das Gericht Gottes oder auch das jüngste Gericht genannt. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wenn wir das Wort Gericht hören oder so eine Ladung bekommen würden zu einem Gericht, mit was für Emotionen wäre das verbunden? Oh nein, was habe ich verbrochen? Hilfe, hoffentlich geht das gut. Oder wie ist das? War jemand von euch schon mal vor Gericht? Also nicht so viele, so ein paar, ne? Ich war schon ganz oft da. Gott sei Dank nicht als Angeklagter. Ich war mal als Kläger da, weil ich für Gerechtigkeit einstand. Und ich war ganz oft als Zeuge da. Für unsere Geschwister, die aus persischen oder arabischen Ländern kommen und hier vor Gericht ihren Glauben bezeugen sollten, wo die Echtheit ihrer Bekehrung zu Jesus Christus wirklich geprüft wurde. Und ich durfte als Zeuge dabei sein, ganz oft. Ich weiß nicht, habe aufgehört zu zählen, 30, 40, 50 Mal, manchmal 3 Termine hintereinander. Und das waren auch spannende Erlebnisse. Und ich möchte euch von einem Erlebnis gerade erzählen. Ein junger Mann, der bei uns hier zum Glauben kam, beziehungsweise eigentlich schon im Iran so den ersten Schritt gemacht hat und hier aber den Glaubensgrundkurs mitgemacht hat, sich taufen ließ und dann vor Gericht aussagen musste. Und dann war es so, dass er ziemlich aufgeregt, etwas ängstlich war, nachts kaum geschlafen hat. Und ich habe vor der Gerichtsverhandlung ihn noch umarmt und gesagt, weißt du, Jesus ist bei dir, glaubst du das? Und er hat gesagt, ja, das glaube ich. Weißt du was, Jesus hat gesagt in seinem Wort, wirklich versprochen, fest, dass der Heilige Geist, der in dir wohnt, dir in dem Moment geben wird, was du sagen sollst. Wenn wir uns rechtfertigen sollen für unseren Glauben, dürfen wir ganz fest damit rechnen, dass der Heilige Geist uns beisteht und du wirst wissen, was du antworten sollst. Konzentriere dich lieber viel mehr darauf, dass du mit Gott verbunden bist, als das, was die richtigen Antworten sind. So, dann haben wir zusammen gebetet, sind in die Gerichtsverhandlung rein und an irgendeinem Punkt kam dann so die Frage von der Richterin, sagen Sie mal, Sie haben erzählt, dass Sie im Iran zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und das, nachdem Sie erst 2 Wochen vorher Kontakt bekommen haben zu Christen, kann jemand in so einer kurzen Zeit so eine lebenswichtige Entscheidung treffen? Das ist doch nicht möglich, das kann es doch nicht sein, da muss doch was anderes dahinter sein. So ungefähr war die Frage. Und seine Antwort kam prompt. Und er sagte, wissen Sie was? Als Jesus am Kreuz hing, gab es 2 Verbrecher. Einer zur Linken, einer zur Rechten. Und einer hat weiter gelästert. Und der andere hat gesagt, Jesus, nimm mich auf, wenn du im Paradies bist. Und es hat 1 Minute gereicht und sein Leben wurde verändert. Und es kommt nicht darauf an, wie lange man sich damit beschäftigt. Es kommt darauf an, dass man erkannt hat, dass man Jesus braucht. Und das habe ich getan. Und ich weiß, dass ich ein Christ bin. Wow. Und die ganze Atmosphäre veränderte sich. Die Richterin hat sofort gesagt, ich habe keine Fragen mehr, ich bin überzeugt. Und die Gerichtsverhandlung ging gleich danach zu Ende und wir sind rausgegangen und der junge Mann hatte Tränen in den Augen und ich habe ihn umarmt und gesagt, warum weinst du, es ist doch positiv gelaufen. Und er sagt, ich weiß, aber ich weine, weil diese Antwort kam nicht von mir. Ich wusste gar nicht, ich habe mich auf so eine Frage gar nicht vorbereitet. Das kam einfach. Und der Anwalt, der dabei stand, der sagte dann, also auf die Frage hätte ich keine Antwort so schnell gehabt. Und er ist dann danach hier zum Gottesdienst mal gekommen. Mit dem habe ich auch eine ganz gute persönliche Beziehung über die Zeit. So ist das vor Gericht, wenn der Richter dein Anwalt ist. Gott ist der Richter, aber er ist auch gleichzeitig der Anwalt. Ja, Gericht. Hier geht es ja um das Endgericht, ne? Wir lesen zusammen Matthäus Kapitel 25, Verse 31 bis 36. Das Thema Gericht Gottes und was kommt danach, wenn unsere Zeit hier auf Erden zu Ende ist, ist so ein Thema, was viele Menschen nicht wahrhaben wollen, irgendwie verdrängen, sich damit nicht beschäftigen wollen. Menschen beschäftigen sich mit allem Möglichen, Tage, Wochen, Monate, Jahre lang den richtigen Beruf zu wählen, wie sie Karriere machen wollen und viele, viele Lebensfragen, was für ein Auto sie kaufen, was für Klamotten sie kaufen. Manchmal können sich Leute total intensiv damit beschäftigen, aber mit der wichtigsten Frage des Lebens, was ist eigentlich danach? Beschäftigen sich viele Menschen nicht so richtig. Sie verdrängen diese Frage, sie ist da, aber die wird oft irgendwie verdrängt, ignoriert oder ist irgendwie auch angstbesetzt. Und das soll bei uns nicht so sein. Das soll bei uns Christen anders sein. Wir lesen zusammen aus Matthäus Kapitel 25, Verse 31 bis 46. Ihr könnt auch an der Leinwand mitlesen. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in 2 Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich bin hungrig, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre es noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch die fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre es noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, und die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Das sind Jesu Worte in Bezug auf das Weltgericht. Jesus wird als der gerechte Richter auf dem Thron Platz nehmen und Gericht halten. Das sagt uns Jesus selbst hier ganz klar in seinem Wort. Wir werden alle vor ihm stehen. Wirklich alle. Und dann lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 10. Haben wir diese Bibelstelle gerade auch da? Ich weiß nicht, ob ich die mitgeschickt hatte. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse. Also ganz klar, es wird eine Belohnung geben und es wird diese Belohnung nicht ohne Gericht geben. Wir werden alle vor den Richterstuhl Christi treten. Und es wird ein Entweder-Oder geben. Das lesen wir hier ganz klar. Ne? Die Schafe zur Rechten, die Böcke zur Linken. Und es wird ein Gericht stattfinden. Jesus selbst wird zu denen, zu seinen Rechten, zu den Gerechten sprechen und sagen, kommt her, ihr seid vom Vater gesegnet. Nehmt das Reich des Vaters in Besitz. Es gehört euch. Alles, was dem Vater gehört, es gehört euch. Geht ein in das ewige Leben. Und das möchten wir gerne alle hören. Amen. Und Jesus wird aber auch zu denen, zu seiner Linken sprechen und sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer. Dieses Feuer ist nicht für euch bereitet, es ist für den Teufel und seine Diener bereitet. Aber leider habt ihr euch gegen mich entschieden. Ihr habt euch für den Teufel entschieden. Und das wird schrecklich sein. Diese gehen dann an einen Ort der ewigen Strafe. Also, ich möchte an dieser Stelle nicht verschweigen, dass es Himmel und Hölle gibt. Und das meistgehütete Geheimnis der Hölle ist es, dass es sie überhaupt gibt. So viele Menschen, besonders hier bei uns im Westen, sagen, das ist ein Ammenmärchen, das gibt es nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wie passt das dann zusammen damit, dass Gott gut ist? Und auf diese Fragen möchte ich gleich auch ein bisschen eingehen. Es ist nicht egal, wie wir leben. Spannend finde ich in diesem Abschnitt, den wir gerade zusammen gelesen haben, dass diejenigen, die gottesfürchtig, gerecht gelebt haben, die Gutes getan haben, die Jesus damit getan haben, es so selbstverständlich getan haben, dass ihnen das nicht mal bewusst war. Sie haben sich nicht selbst auf die Schulter geklopft und haben nicht gesagt, ich bin so gut, ich habe so viel Gutes getan und ich bin viel besser als der oder der, sondern das war so ganz selbstverständlich. Aus dem Herzen heraus kamen dann auch die guten Worte und die guten Taten, so ganz selbstverständlich. Und genauso mit den anderen, andersrum, war es so, dass ihnen das gar nicht bewusst war. Ja, wann haben wir dich in Not gesehen und sind dir aus dem Weg gegangen? Wann, wie kann das sein? Nein, hier stimmt was nicht. Das ist nicht richtig, das stimmt nicht. Und ja, haben versucht, sich selbst zu rechtfertigen. Niemand ist von sich selbst aus gerecht. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Hand aufs Herz. Wenn du vor Jesus stehst, kannst du sagen, ja, ich bin ein guter Mensch, ich entspreche den Maßstäben Gottes, ich bin rein und heilig von mir selbst aus, weil, guck mal, ich tue so viel Gutes. Oder hast du vielleicht die Vorstellung, naja, ab und zu auch mal was Schlechtes, aber ein bisschen mehr Gutes und das Gute überwiegt, bestimmt. Oder ja, so Hand aufs Herz, ganz ehrlich, wie ist das? Also ich, für mich, kann nicht sagen, dass ich gut genug, heilig genug bin, dass ich jede Gelegenheit genutzt habe, Gutes zu tun, dass ich nur Gutes geredet hätte. Ganz ehrlich, ich habe viel Schlechtes auch getan. Ich habe Menschen verletzt, oft auch ohne es zu wollen, aber es passiert. Und Paulus beschreibt das in Römer Kapitel 7, ab Vers 18 und beschreibt sein eigenes Elend oder auch unser Elend als Menschen und sagt, das Gute, was ich tun will, ich nehme mir das vor, aber ich tue es doch nicht. Und das Schlechte, was ich nicht will, ja, das passiert mir immer wieder. Ich elender Mensch, wer wird mich befreien aus diesem ausweglosen Zustand? Da kommt natürlich auch die Antwort. Gott sei Dank, in Jesus Christus gibt es keine Verdammnis. Aber aus mir selbst heraus bin ich nicht rechtschaffen genug, bin ich nicht gerecht genug, kann ich nicht vor Gott bestehen. Also ich für meinen Teil ganz sicher nicht. Ich nehme mir Gutes vor, aber es gelingt mir oft dann doch nicht. In Römer Kapitel 2, Vers 1, da beschreibt derselbe Paulus das so und sagt, du bist nicht zu entschuldigen, o Mensch. Denn das, worin du den anderen richtest, tust du ja selber. Wenn wir mit dem Finger zeigen auf andere, zeigen die anderen drei Finger auf uns und einen Finger klagt Gott dabei auch noch an. Also, habt ihr das schon mal selbst auch erlebt? Also ich bin schon mal darüber erschrocken, dass da, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht, und andere Menschen gerichtet habe, in einer anderen Situation mir plötzlich, ich tue doch genau das Gleiche. Eine andere Situation, aber das Gleiche. Also richte ich im Prinzip mit dem Urteil, was ich andere gerichtet habe, auch mich selbst. Und das ist das gerechte Urteil Gottes über mein Leben. Niemand ist selbst gerecht genug, um vor Gott zu bestehen. Lass uns bitte Römer Kapitel 3, Vers 23, 24 miteinander lesen. Denn alle, können wir mal alle sagen? Alle, also wirklich alle. Alle heißt alle. Nicht außer ich, sondern alle. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir haben alle eine Chance, die einzige. Und diese Chance hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus Christus. und das Erlösungswerk am Kreuz, was wir in wenigen Tagen feiern werden, an Karfreitag und an Ostersonntag, das hat Jesus für dich und für mich vollbracht. Er hat deine und meine Schuld auf sich genommen und er hat vom Kreuz gebetet und gesprochen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat stellvertretend unsere Schuld, unser Versagen, unsere Verfehlungen, unsere Krankheiten, unsere Flüche, alles das, wo wir zu kurz kommen. Er hat das auf sich genommen und er hat am Kreuz mit seinem Leben bezahlt. Und nur durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, können wir wahre Vergebung, Befreiung und Heilung erleben. Und heute ist Jesus mit ausgebreiteten Armen da und sagt, hey, das habe ich für dich getan. Willst du das annehmen? Niemand ist gerecht genug. Das Geschenk der Erlösung aber durch Jesus Christus ist für alle Menschen da. Das ist die gute Nachricht. Wir lesen in Johannes Kapitel 12, Vers 46, da spricht Jesus auch nochmal über das Gericht. Ganz entscheidende Worte. Ich bin, sagt Jesus, als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Also Jesu Herz mit seinem Kommen in diese Welt ist nicht zu richten, sondern zu retten. Und jetzt könnten wir in die Allversöhnung reinfallen und sagen, ja, damit er alle Welt rette. Jesus ist ja für alle Menschen gekommen. Das haben wir gerade auch gelesen im Römerbrief. Ja, er ist für alle Menschen da. Sein Angebot, sein Geschenk ist für alle Menschen da. Und er ist gekommen als Retter für alle Menschen. Aber der nächste Vers sagt es. Vers 48. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Dieses Angebot Gottes, das Evangelium, die gute Nachricht der Erlösung in Jesus Christus und nur durch Jesus Christus, muss angenommen werden. Wer das Wort nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort Gottes selbst wird ihn richten. Das, was er gehört hat, das, was er erfahren hat von Gott, das, worin er andere Menschen gerichtet hat, das Wort wird ihn richten. Jesus selbst ist auch das Wort Gottes. Jesus ist der Richter. Und wir werden vor Jesus stehen. Ja, genau. Und das Wort wird dann richten. Deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir schon jetzt wirklich versöhnt mit Gott werden, versöhnt mit Gott leben. Wer also Jesus aufrichtig zum Retter und Herrn seines Lebens angenommen hat, der braucht sich nicht zu fürchten. Amen. Da gibt es kein Vielleicht und wer weiß und ob ich dann es geschafft habe oder nicht geschafft. Wenn du Jesus als den Retter und Herrn deines Lebens angenommen hast, dann kannst du dich freuen auf den Richter. Amen. Dann wirst du Belohnung erfahren. Ich finde das so spannend, wie Paulus das in 1. Korinther 4, Vers 5 beschreibt. Während die Bibelstelle gleich aufleuchtet, erkläre ich den Kontext. Paulus wurde immer wieder herausgefordert, dass er sich rechtfertigen soll. Wer ihm die Autorität gegeben hat und warum er das sagen darf. Und dann sagt Paulus, dass er als Diener Gottes treu vor Gott erfunden sein will. Es geht darum, dass er Gottes Ruf treu ist. Und spricht dann weiter darüber und sagt, ich lasse mich nicht richten und verurteilen und beurteilen durch das, was Menschen so sagen. Und ich vertraue auch nicht meinem eigenen Urteil. Ich kann auch daneben liegen. Sondern darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch
das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Und dann wird jeder das Lob von Gott zuteil werden. Also, wir sollen nicht vor der Zeit richten. Weder sich selbst noch andere Menschen, sondern das gerechte Urteil Gott überlassen. Und Paulus ist in so einer Beziehung mit Gott. Er sagt nicht, ich mache keine Fehler, ich bin heilig und gerecht und 100%, sondern er sagt, Gott kennt die Motive meines Herzens. Er wird darüber urteilen und sagt, dann wird jedem das Lob Gottes zuteil werden. Er erwartet Gottes Gericht, um den Lob Gottes zu bekommen. Nicht mit einer Angst, so, wer weiß, wird das gut genug, vielleicht Strafe, vielleicht, sondern er sagt, Gericht ist was Gottes Gutes, weil dann werden wir den Lob bekommen. Weil Gott weiß, wie es wirklich in unserem Herzen ist. Er kennt die Motive unseres Herzens. Und ja, Gott wird richten. Ich wünsche uns allen, dass wir in so einer Beziehung mit Gott sind, dass wir uns auf das Gericht Gottes freuen können. Ja, ist gut. Es ist gut, dass es ein Gericht geben wird, dass wir alle vor Gott stehen werden. Und es ist gut, weil dann werden wir unseren Lohn bekommen. Dann ist dieser ganze Kampf hier vorbei und Gott kennt mich, Gott sieht mein Herz und ja, ich werde vor ihm stehen, um den Lob zu empfangen. Ist das gut? Ja, richtig. Also, ich habe diese Überzeugung. Nicht, weil ich alles richtig mache, ich mache eine Menge Fehler. Ich habe ganz oft versagt und so vieles, was mir auch leid tut, auch in dem Zwischenmenschlichen. Und da, wo es möglich ist, bitte ich um Vergebung. Da, wo ich Dinge erkenne, die nicht in Ordnung sind, er kommt ja mit Licht in unser Leben, haben wir gerade gelesen. Da bringe ich das vor Gott. Und Buße, Umkehr ist etwas Wunderbares. Das ist so gut. Wir können kommen, ganz ehrlich, so wie es ist. Wir haben das heute in einem Zeugnis gehört, ne? Durch Annemarie. Das ist so ein Geschenk, dass wir immer wieder umkehren dürfen. Das ist so toll. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem Gericht, sondern es ist dafür da, damit wir Lohn bekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich mit denen, die Jesus als Retter und Herr nicht verkündigt, nicht gepredigt bekommen haben, die in einem Teil der Welt leben, wo die Bibel nicht zugänglich ist, die nichts von Jesus wissen. Was ist eigentlich mit denen? Ist Gott wirklich ein gerechter Richter, wenn Rettung nur durch Jesus möglich ist? Aber da gibt es Menschen, die nichts von Jesus gehört haben. Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt oder wurde diese Frage euch schon mal gestellt? Ich finde, diese Frage muss man sich auch stellen und die Bibel gibt Auskunft auch darüber. Was ist mit denen? Ne? Erstmal, deshalb sollen wir den Menschen ja auch die gute Nachricht von Jesus Christus verkünden. Deswegen sind wir als Botschafter Jesu in dieser Welt. Es soll möglichst wenig Menschen geben, die nie von Jesus gehört haben. Es sollen möglichst viele mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht erreicht werden. Deswegen ist jeder von uns auch dazu berufen, nicht nur selbst dankbar die Rettung anzunehmen, sondern auch den Rettersinn Jesu zu tragen und anderen Menschen von Erlösung, von Vergebung, von Schuld, von ewigem Leben zu erzählen. Nicht von oben herab, sondern mit einer Haltung, ich bin auch nicht besser. Aber ich habe Jesus kennengelernt, seitdem hat sich was verändert in meinem Leben. Und wenn wir so demütig kommen, dann sind sehr viele Menschen auch wirklich offen. Das habe ich ganz oft erlebt. Also das ist der erste Teil der Antwort. Oft sagen wir, warum und wie ist Gott dann gerecht? Aber du bist der Teil der Antwort. Und der zweite Teil der Antwort ist, Gott ist gerecht und er wird richten entsprechend der Erkenntnis und entsprechend des Herzens. Das können wir nachlesen in der Bibel. Wir haben nicht genug Zeit, um jetzt in die Details zu gehen. Ich nenne euch nur die Bibelstellen und bitte euch, selbst da nochmal tiefer ins Bibelstudium zu gehen. Nach Römer Kapitel 1, ab Vers 19, da in diesem Abschnitt, wird uns gesagt, dass Gott sich jedem Menschen zu erkennen gibt. Auch Menschen, die das Evangelium nicht gepredigt bekommen haben, sie können Gott erkennen. Gott gibt sich durch die Schöpfung zu erkennen. Gott gibt sich durch die innere Stimme des Gewissens zu erkennen. Gott gibt sich auf vielfältige Art und Weise zu erkennen. Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen hineingelegt. Gott hat so einen, wie soll ich sagen, so eine Antenne in den Herzen der Menschen hineingepflanzt, so dass jeder irgendwie auf der Suche ist und Gott offenbart sich und gibt sich den Menschen auf vielfältige Weise zu erkennen. Und ich habe auch nicht wenige Menschen kennengelernt, denen Jesus sogar im Traum begegnet ist. Sie wissen vielleicht nicht seinen Namen, sie haben vielleicht nicht die Bibel gelesen, aber sie ahnen, sie spüren was und Gott richtet entsprechend die Erkenntnis und entsprechend des Herzens. Das können wir dann in den nächsten Kapitel, Kapitel 2, Kapitel 3 nachlesen, dass die einen durch das Gesetz gerichtet werden, ne? Und daraus erkennen, was das der Wille Gottes ist. Und die anderen durch die Gebote Gottes, die in ihr Herz hineingelegt sind. Durch das Gewissen. Also Gott ist ganz sicher gerecht. Vielleicht soweit dazu. Und dann ist noch eine Frage, die sich mir gestellt hat, auch in der Vorbereitung, in Bezug auf das Gericht Gottes. Wir haben jetzt bis jetzt darüber gesprochen in Bezug auf die Ewigkeit. Was wird sein, wenn wir sterben und vor Gott stehen? Ja? Aber gibt es nicht auch die Gerichte Gottes schon jetzt und hier und in dieser Zeit? Also wenn wir die Bibel lesen, dann können wir feststellen, dass es da ganz viele Gerichte Gottes gibt im Alten Testament, aber sogar auch im Neuen Testament. Und es ist nicht der Gott des Alten Testament und des Neuen Testament, der dann irgendwie liebevoller geworden ist. Es gibt nur einen Gott. Schluss. Und wenn Gott richtet, dann ist es nicht so, dass es ihm Spaß macht, den Menschen zu quälen oder den Menschen zu bestrafen, sondern wir können immer und immer wieder sehen, mit was für einem Herzen Gott richtet, wenn er dann richten muss. Er bietet immer und immer und immer wieder die Möglichkeit der Umkehr an. Und so war das beim Volk Israel. Er hat immer wieder gerufen, wann wollt ihr zu mir umkehren? Wann wollt ihr die Götzen hinter euch lassen? Wann wollt ihr erkennen, dass ich doch euer Gott und Vater bin? Er hat sie gerufen und gerufen und gerufen. Und erst dann, wenn die Sünde überhand nahm und es einfach nicht mehr möglicher war, weiter zuzusehen und Gott es stoppen musste, kam er mit Gerichten. Gericht Gottes ist nichts anderes als die Konsequenz unserer Taten. Es gibt Saat und Ernte. Das, was wir sehen, das ernten wir auch. Aber es ist nicht ein aktives Bestrafen, weil Gott irgendwie so zeigen will, wo es lang geht, sondern es ist mit einem Herzen voller Erbarmen und Liebe. Und dann lässt Gott zu, dass man die Konsequenzen seines eigenen Lebens auch zu spüren bekommt. Immer mit dem Herzen, dass doch das den Menschen auch dazu bewegen soll, dass er umkehrt. Selbst wenn Menschen und Völker Gerichte Gottes erleben, ist Gott mittendrin. Er fühlt den Schmerz mit und er ist da und er sagt, wann willst du umkehren? Ich bin da für dich, um zu vergeben. Ich bin da für dich, um zu befreien, um zu heilen, wieder aufzurichten. So ist Gott, so ist sein Herz. Und ich glaube schon, dass es Gerichte Gottes in diesem Leben auch gibt. Aber wie gesagt, immer mit der Einladung zu ihm zurückzukehren. In 1. Petrus Kapitel 4, Vers 17 lesen wir, dass Gott mit seinem Gericht bei uns anfangen möchte. Und wenn wir erkennen, dass Gericht gut ist, Gericht bedeutet, zurechtzubringen, Korrektur ins Leben reinzubringen, dann können wir nicht nur in Bezug auf die Ewigkeit sagen, ich habe keine Angst mehr vor dem Gericht Gottes, weil ich habe mein Leben Jesus gegeben, sondern dann können wir auch in Bezug auf hier und jetzt sagen, Gott, komm mit deinem Gericht in mein Leben. Bring Korrektur in mein Leben. Verändere mich. Ich will nicht getäuscht leben, sondern ich will, dass in deinem Licht offenbar wird, wie es um mich wirklich steht. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält. Und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen? Das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettende Botschaft Glauben zu schenken. Also das Gericht Gottes beginnt in seinem Haus. Und das schlägt eigentlich schon den Bogen zu dem Ereignis des heutigen Tages. Wir feiern heute Palmsonntag, Jesu Einzug in Jerusalem. Und als Jesus eingezogen ist und die Leute gerufen haben, Hosanna, willkommen der da kommt in dem Namen des Herrn, du bist der wahre König, deswegen die Palmzweige. Und dann geht Jesus als erstes wohin? Wir haben es gelesen am Anfang. Er geht in den Tempel und er fängt an zu richten. Er fängt an zurechtzubrechen. Im Haus Gottes beginnt er. Er schmeißt die Tische der Wechsler und der Verkäufer, die aus Gemeinde, aus Gottesdienst ein Business gemacht haben, die mit dem Herzen weit weg von Gott sind, die auf einem Irrweg sind. Und er bringt Korrektur rein und er greift da mal richtig durch. Und das ist gut so. Wollen wir heute auch Jesus in unser Leben einladen und sagen, Jesus, kannst gerne mit deiner Peitsche kommen. Verändere du mich. Vielleicht bin ich irgendwie blind und check das gar nicht mehr und bin schon so weit weg von dir. Verändere mich. Bring Korrektur in mein Leben hinein. Bring Licht in die Dunkelheit hinein. Schmeiß um alles, was dir nicht gefällt in meinem Leben. Hilf, dass ich es erkennen kann. Wo gibt es Götzen in meinem Leben? Wo bin ich vom Weg abgekommen? Wo bist du längst nicht mehr der Mittelpunkt in meinem Leben? Wir haben gesungen, sei du der Mittelpunkt. Sondern wo bin ich selber der Mittelpunkt? In meinem Egoismus oder in meiner Habsucht? Was auch immer das ist. Oder wo gibt es Sünden in meinem Leben, die ich dulde, die ich zulasse, die ich ignoriere? Jesus, bitte komm, schmeiß all das um. Komm in mein Leben mit deinem Licht, mit deiner Wahrheit, mit deiner Reinigung. Komm mit der Peitsche. Und wisst ihr, was als nächstes, direkt als nächstes steht? Während Jesus auf der einen Seite die Tische umgeschmissen hat und gesagt hat, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Was habt ihr draus gemacht? Gleichzeitig werden Kranke gebracht. Und was tut Jesus? Er heilt die Kranken. Er berührt die Herzen, er schenkt Wiederherstellung. Das ist derselbe Jesus. Er heilt die Kranken und er möchte das auch heute tun. Wenn wir ihm unser Herz öffnen und sagen, Jesus, kehr ein bei mir. Ich heiße auch deine Gerichte willkommen in meinem Leben. Bring zurecht, was verkehrt ist. Komm mit Licht in mein Leben hinein. Schmeiß um, was mich von dir trennt. Dann kommt er gleichzeitig auch mit Heilung. Er bringt Heilung da, wo wir verwundet sind, da, wo wir verletzt sind. Er bringt Heilung in unsere Beziehungen. Er bringt körperliche Heilung da, wo wir an Krankheit leiden. Er ist da, um Wunder zu tun. Und wir lesen dann weiter, wie er Wunder getan hat. Nur die Religiösen, die Selbstgerechten, die haben sich aufgeregt und gesagt, ja, was ist das denn hier? Das geht gar nicht. Wir müssen dem hier ein Ende machen. Und da kamen die Kinder und haben Gott angebetet. Und haben ein Halleluja gesungen und die haben gesagt, Jesus, siehst du das nicht? So eine Unordnung hier, das darf nicht sein. Jesus hat gesagt, aus dem Mund der Kinder und der Säuglinge habe ich mir ein Lob zubereitet. Und wenn sie schweigen, werden die Steine rufen. Amen. Halleluja. Ich möchte einladen, dass wir zusammen beten jetzt. Zwei Einladungen möchte ich aussprechen. Und vielleicht hat der Herr noch was anderes zu dir gesagt. Also spür dem nach, was Jesus dir heute gerade sagen möchte. Die erste Einladung ist für Menschen, die Jesus als den Retter und Herrn ihres Lebens annehmen wollen. Wenn du Jesus als Retter und Herrn deines Lebens angenommen hast, hast du Vergebung von Schuld. Dafür musst du ehrlich zu ihm kommen und sagen, Jesus, meine Selbstgerechtigkeit, das ist wie ein schmutziges Kleid. Das ist nur peinlich. Ich komme zu dir und ich erkenne, ich bin schuldig, ich bin sündig, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung. Komm mit deinem Licht in mein Leben, vergib mir. Da ist so viel verkehrt gelaufen in meinem Leben. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Komm in mein Leben hinein. Sei du mein Retter, sei du der Herr meines Lebens. Das ist die erste Einladung, dass wir im Gebet, dass auch Jesus, hier bin ich. Mein Leben soll dich preisen und erheben. Und wenn du das tust, hast du keine Angst mehr vor dem Richter. Da kannst du dich auf den Tag des Gerichts freuen. Amen. Und die zweite Einladung ist, wenn du Jesus schon angenommen hast als den Retter und Herrn deines Lebens, möchtest du ihn vielleicht einladen und sagen, Jesus, komm als Richter in mein Leben. Bring zurecht, was nicht in Ordnung ist. Öffne mir die Augen. Bring Erleuchtung, Erkenntnis, Einsicht, wo was nicht in Ordnung ist. Bring Heilung in mein Leben hinein. Mein Leben soll dich anbeten, so wie die Kinder, die gerufen haben, Hosanna. Mein Leben soll dich preisen. Amen. Stehen wir auf und ich bete.